Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Borussia-Gemeinde, hier ist der Pfostenbruch mit einer Sonderausgabe am Donnerstagnachmittag nach einem ziemlich denkwürdigen Auftritt im Negativen der Protagonisten von Borussia Mönchengladbach. Deswegen haben wir uns hier zusammengeschaltet. Ich bin Kevin, grüße erstmal Boris, hi.
Hi Kevin, da will man heute ganz normal arbeiten und mit Arbeiten ist es dann mal wieder nichts. Mitten in einem Gespräch bekommt man plötzlich diverse Anrufe und WhatsApps und Nachrichten, dass irgendwas bei einer Pressekonferenz schiefgelaufen ist.
Das Ganze wollen wir aufarbeiten. Wir sind nicht alleine, haben uns Verstärkung geholt. Fabian noch immer im Urlaub. Jonas von Schwarz-Weiß-Grün ist aber am Start. Grüße dich, hi.
Ja, hallo, ich freue mich, ähnlich wie Boris. Kann mich nur anschließen.
Ja, nächster Krisenpodcast sozusagen. Dabei ist gar kein Spiel jetzt passiert. Es ist noch zwei Tage hin bis zum wichtigen Heimspiel im Abstiegskampf gegen Hertha BSC. Und ich sag mal so, die Hoffnung ist nicht gerade gestiegen da auf eine positive Trendumkehr. Wie ist denn so euer erster Eindruck? Also Boris, du hattest es ja auch nicht komplett live gesehen, so wie ich. Entnehme ich jetzt deinen Äußerungen, hast aber mittlerweile das wahrscheinlich nachgeholt und sitzt dir wahrscheinlich genauso wie ich noch, ja, ein bisschen verwundert und kannst das Ganze dir nicht erklären oder wie sieht's aus bei dir?
Genau. Ich habe es mir dann kurz, also 15 Minuten nach Ende der PK habe ich es mir dann kurz angeguckt. Wie gesagt, man muss sich ja mal erstmal die Situation jetzt überrangig vergegenwärtigen. Ne? Wir haben ein Spiel gegen Hertha BSC. Borussia und Hertha gerade wirklich im, um es mal dezent auszusprechen, freien Fall. Beide Mannschaften oder beide Vereine präsentieren sich gerade in einer absolut katastrophalen Situation. Wobei man sagen muss, natürlich mit der Kommunikation gestern, dass man einfach mal zugelassen hat, dass so ein Korkut, oder war es sogar vorgestern, ein Korkut in einem Training einfach mal die gesamte Mannschaft zusammenpfeifen darf, wo Presse und Videos davon gemacht werden. Das hat auf jeden Fall einen Effekt gehabt bei mir. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, was bei uns allein in den letzten 48 Stunden an Informationen wieder rüberkam, erst fällt der Trainer aus mit Corona, dann weitere Verletzungssorgen etc. Das heißt also einfach ein ganz, ganz schwieriges Bild schon, was der Verein abgibt im Vorfeld eines absolut entscheidenden Spiels, wenn man in dieser ersten Liga bleiben möchte. Und dann kommt so eine PK.
Ja, dann kommt so eine PK, die mich immer noch sprachlos zurücklässt. Also was das für ein Auftritt war in seiner Patzigkeit auch, vor allen Dingen von Roland Wirkus, also Christian Peintinger, der jetzt Adi Hütter da auch eben in dem Rahmen ersetzt, dem kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen. Also hat das eigentlich so relativ souverän beantwortet, ohne da jetzt auch zu sehr in die Details zu gehen. Also das war jetzt ein wenig überraschender Auftritt. Aber das, was wir von Roland Wirkus gesehen haben, das lässt doch schon tief blicken, oder? Jonas, wie ist so dein erster Eindruck jetzt, ein paar Stunden danach?
Ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen fassungslos, aber auch ratlos, weil Boris hat es schon gesagt, also wir sind jetzt gerade vor einem ganz wichtigen Spiel, wo man vielleicht so ein bisschen ein positives Feeling rüberbringen sollen müsste, damit man auch weiß, wie ich jetzt jemand, der ins Stadion gehen wird und da was auch immer anfeuern wird. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, was ich da genau anfeuere. Also, weil irgendwie ist da alles tot zu sein im Verein. Also ich bin echt konsterniert. Ich weiß nicht, was sich Roland Wirkus bei diesen ganzen Aussagen und wie er es vor allem transportiert hat, gedacht hat. Weil ich dachte, der fängt gleich an, der nimmt sich einen Journalisten bei einer falschen Frage, geht mit dem raus und klärt das dann halt meinetwegen auch im Faustkampf. Also der war richtig angestachelt, obwohl es eigentlich ganz normale, kritische und auch zur Situation passende Fragen waren.
Ja, zumal ja auch wirklich die Borussia-Journalisten-Bubble da erstmal auch relativ entspannt in diese Konfrontation ging. Man hat erstmal Roland Wirkus die ersten 5 Minuten komplett in Ruhe gelassen. Man hat erstmal klassische, einfach so Abfragefragen gestellt an Herrn Peintinger, der eben jetzt aktuell den Hütter da ersetzt. Und was dann passiert ist, ich meine auch in der Kürze der Zeit, in 10 Minuten, was da alles für Töne entstanden sind. Wir werden jetzt gleich mal nochmal reinhören in den ein oder anderen zentralen O-Ton und das Ganze vielleicht so ein bisschen analysieren. Ich würde vielleicht anfangen direkt mit diesem ja doch jetzt schon in den sozialen Medien bei Twitter auch sehr viel zitierten O-Ton nach der Grüppchenbildung. Das, was Christoph Kramer bei Sky nach der Niederlage in Stuttgart angesprochen hat. Wir hören mal rein, Peintinger und danach direkt Wirkus.
Also ich hätte bis heute nicht einmal das Gefühl gehabt, dass bei uns in der Mannschaft eine Gruppenbildung herrscht. Deswegen sehe ich mich auch nicht veranlasst, etwas zu tun. Ich erkenne es einfach nicht.
Jetzt mal ganz klar. Natürlich gibt es doch Gruppen. Aber keine Gruppen, die gegeneinander arbeiten. Es ist doch klar, ist doch normal. Ich fahre nach Spanien in Urlaub. Da sitzt eine Gruppe Deutscher. Ich spreche kein Wort Spanisch. Und da sitzt eine Gruppe Spanier. Wo setze ich mich? Wo ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich hinsetze? Zu den Deutschen. Heißt das, dass ich was gegen die Spanier habe? Nee, glaube ich nicht. Das ist aber doch ganz normal. Das hast du im Fußball immer. Du hast immer Gruppen. Entscheidend ist, dass die Gruppen nicht gegeneinander arbeiten. Das kann ich nicht erkennen.
Meine erste Frage, Boris. Sollte man so etwas nicht antizipieren, dass genau diese Frage kommt? Weil ich meine, die Kramer-Aussagen sind die zentralen Aussagen nach diesem Spiel gewesen. Jeder Journalist hat sich da vielfach in Nachdrehern, in Berichten mit beschäftigt. Also ist doch ganz klar, bevor wir die einzelnen Aussagen analysieren, ist doch eigentlich ganz klar, dass diese Frage kommen wird. Dann kann ich doch nicht so in dem Gesamtpaket Peintinger, Wirkus so konträr antworten, oder?
Genau, also man hat, also es gibt ja im Vorfeld von so einer Pressekonferenz im Regelfall ein sogenanntes Briefing. Und wenn ich mir vorstelle, dass wirklich, wie du es ja schon sagst, diese Aussagen von Jan Sommer und von Chris Kramer nach dem Spiel plus eben halt schon die ein oder anderen Kommentare auch von Jonas Hofmann in den letzten Wochen auf jeden Fall jedem Verantwortlichen bei Borussia bewusst sein müssen und man auch auf jeden Fall in der Lage sein muss, diese Aussagen eben halt mitzunehmen und in irgendeiner Form darauf antworten zu können. So. Also ja, das muss man, also man muss davon ausgehen, dass sich Herr Wirkus im Vorfeld dieser Pressekonferenz schon mit der Thematik auseinandergesetzt hat und eben halt ihm auch bewusst war, wie er auf diese Frage antworten möchte. Wenn man sich jetzt den Fall dann in der Realität angehört hat, haben wir uns jetzt alle ja leider am eigenen Ohr mitgehört, was das dann für ein Auffahrunfall geworden ist, um es mal dezent auszudrücken. Denn es zeugt einfach von überhaupt keinem Verständnis der Situation gegenüber. Also wir haben ein Spiel nach einer 2-0-Führung 3-2 verloren gegen einen Gegner, der uns in der zweiten Halbzeit alles abverlangt hat und wirklich in jedem Aspekt uns bei weitem überlegen war. So, wir hätten das Spiel auch 5-2 verlieren können, ohne weiteres. Nach so einem Spiel haben wir die zentralen Spieler dieser Mannschaft mit Chris Kramer und Jan Sommer, die sich beide hinstellen und sagen, das, was da passiert, ist nicht, also wir haben Probleme. Hilferuf, ein klares Zeichen davon, hier laufen Sachen nicht richtig. Wir schaffen es als Mannschaft aktuell nicht, das auf den Platz zu bringen, was wir machen müssen, um in dieser Liga konkurrenzfähig zu sein. Und dann stellt sich der Sportdirektor hin und fängt an, von absurden Erklärungen des Wortes Grüppchenbildung zu sprechen, und verhält sich uns gegenüber, als wenn wir irgendwelche Viertklässler wären, die gerade in der Schule sitzen und noch nicht wissen, was das Wort Grüppchenbildung bedeutet. So, das Thema Grüppchenbildung merkt man bei Borussia seit jetzt mindestens 2 Jahren, merken wir alle. Wir hatten immer die Hoffnung, dass man es trotzdem es schafft, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen. Wir haben einen Trainer, der es aber jetzt seit Anfang dieser Saison nicht schafft, diese Mannschaft als Mannschaft anzusprechen und gemeinsam einen Weg rauszufinden. Und dann stellt sich ein Sportdirektor hin und tut so, als wenn es natürlich Gruppen geben würde, aber das wäre ja kein Problem und diese Gruppen arbeiten ja nicht gegeneinander. Das ist halt einfach nur ganz, ganz trauriger Schwachsinn.
Ja, also zunächst muss man ja sagen, dass es per se natürlich stimmt, dass man nicht irgendwie, dass es verschiedene Gruppen in einer Mannschaft gibt. Aber das Wort Grüppchenbildung ist ja ganz klar negativ konnotiert. Von Christoph Kramer, der ja Teil der Mannschaft ist, seit Jahren explizit angesprochen, So, Peintinger versucht das Ganze einfach so ein bisschen, ich würde sagen, das war der Versuch des klassischen Wegmoderierens. Ich ahne, dass auch er sehr überrascht gewesen ist über die Aussagen dann von Roland Wirkus. Jonas, wenn du auch, du bist ja auch jemand, der Borussia auch medial sehr, sehr groß begleitet, auch wirklich alles liest, alles aufsaugt, was da so geschrieben wird, wie auch ein Chris Kramer wahrgenommen wurde. Da habe ich das Gefühl, dass der eigentlich mit seiner Aussage, mit dem Klartext, wir hatten es ja hier im Podcast auch besprochen, eigentlich dafür gesorgt hat, für das Funken Hoffnung gesorgt hat, nach dem Motto, da hat es jemand erkannt und der spricht mal die Wahrheiten aus und jetzt wird das Ganze ja konterkariert.
Ja, genau, du sagst es im Endeffekt. Also ich habe nach dem Spiel gedacht, ja, Chris Kramer, du hast es ausgesprochen. Das ist auch das, was insgesamt ja auch viele schon lange denken, dass da irgendetwas ja nicht intern mit dieser ganzen Mannschaft stimmt. Und dieser Hilferuf, der ist jetzt eigentlich noch lauter geworden durch das, was jetzt Roland Wirkus gesagt hat. Also es wirkt auf mich so, als wenn, also einerseits er die Spieler nicht so ganz ernst nimmt, so nach dem Motto, das sind so Schuljungen, das wird, glaube ich, auch gleich in dem nächsten O-Ton behandelt werden. Und es werden damit auch die Fans nicht ernst genommen, die sich ja genau auf diese Aussage gestürzt haben und das ja gemerkt haben, ah, das ist doch jemand, der spricht endlich mal aus, das, was wir die ganze Zeit denken. Und das jetzt so runterzubügeln und so zu behandeln, das ist halt, also mehr als unglücklich, das ist halt, ne, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Ich bin da echt fassungslos bei so einer Kommunikation.
Ich meine, das grundsätzliche Problem, du sprichst es an, Kramer wird da so quasi als Schuljunge abgetan, den man jetzt belehren müsste, wir alle Fans mit eingeschlossen, die sich Sorgen machen, die das Ganze kritisch betrachten. Wir hören mal in den von dir gerade angesprochenen Ton mal rein.
Also, es ist so, das ist ein Junge, der sich auch Gedanken macht. Ja, und es ist so, in Emotionalität nach so einem Spiel, wenn du 2-0 führst und 3-2 verlierst, ja, ist doch klar, dass der Junge auch emotional ist. Und wir wollen immer Jungs haben, die auch mündig sind. Ich habe das zu akzeptieren, wenn auch der Chris seine Meinung sagt. Wir haben mit dem Chris gesprochen, dass es besser ist, das in vier Wänden zu machen. Die Sache ist damit abgearbeitet. Punkt.
Ich frage mich jetzt halt wirklich, Boris, was ist das Learning daraus? Also was soll ich jetzt als besorgter Fan daraus mitnehmen, dass das, was Christoph Kramer, also in Kombination mit dem ersten Ton von Wirkus, den wir gehört haben, dass das, was Christoph Kramer gesagt hat, Grüppchenbildung unter anderem, gar nicht stimmt? Oder dass man es bei Borussia einfach alles nur intern besprechen darf und dass man da seinen Emotionen auch in so einer sportlich heiklen Situation mit der ganzen Vorgeschichte kein bisschen rauslassen.
Also ne, auch da wieder, ne, jetzt wenn man jetzt standalone die Aussagen von Wirkus jetzt nehmen würde, ab von dem Punkt, dass man einfach anhand seiner Stimme merkt, dass er sich nicht im Griff hat, muss man einfach mal so sehen, die Aussagen, dass wir Emotionen wollen, ist ja richtig. So. Und die Aussage, dass man sich wünscht, dass Kritik am Verein oder der Mannschaft lieber intern besprochen wird, ist auch grundsätzlich richtig. So. Aber der Punkt, ihm ist der Kontext der Situation weiterhin nicht klar. Ihm ist nicht bewusst, dass dieser Verein gerade im Taumel im Zug ist nach unten. So, wir stehen jetzt davor, dass wir unter Umständen, wenn die nächsten 2-3 Spiele nicht in die richtige Richtung laufen, dann sind wir auf einem Abstiegsplatz oder einem Relegationsplatz. So, das ist eine Realität für Borussia Mönchengladbach, einem Verein, der letztes Jahr noch genau zu dieser Jahreszeit noch in der Champions League gespielt hat. So, und dieser Realität verweigert er sich komplett, dass ein Spieler, der nicht ein Junge ist, sondern ein gestandener Mann ist, der neben dem Fußball auch schon beim ZDF die ganze deutsche Fußballnation schon als Kommentator erfreut, so dass das jemand ist, der, wenn der so etwas ausspricht, der ihm genau bewusst ist, dass er das jetzt aussprechen muss. Und das ist keine emotionale, rein emotionale Reaktion von Chris Kramer gewesen, sondern es ist der Versuch, allen klarzumachen, wir müssen ein Thema hier besprechen, es muss auf die Tagesordnung, weil ansonsten drücken wir uns hier vor einer Problematik herum und kommen hier anscheinend, wir haben nicht die richtigen Mechanismen oder wir haben nicht das richtige Ventil, unsere Probleme in dieser Mannschaft sauber zu besprechen. Und das ist die Aufgabe von Christoph Kramer als sehr gut bezahlter Bundesligaspieler und ehemaliger Nationalspieler Reiter, genauso wie von einem Jan Sommer, genauso wie von einem Jonas Hofmann. Die müssen solche Sachen ansprechen. Wenn sie das nicht machen können und stattdessen gesagt wird, so etwas muss man intern behalten, dann haben wir dann zeugt es einfach weiterhin von einer sehr, sehr toxischen Umgebung, die wir da in diesem Verein mittlerweile haben und einer Umgebung, in der man sich bis heute immer noch verweigert, die Realität zu erkennen.
Ja, vor allen Dingen der Zeitpunkt. Ich meine, wir sind jetzt am 25. Spieltag und es ist jetzt wirklich mal 5:12. Ich meine, du sprichst es an, du spielst jetzt gegen Hertha. Wenn du das verlierst, machst du die wieder rund, sag ich mal, zündest die wieder an, du bist noch tiefer im Abstiegsstrudel. Und davon mal abgesehen, trotzdem ist es ja immer noch ein jetzt nicht komplett aus der Welt geholt, gegriffenes Szenario, dass Borussia dieses Spiel gegen Hertha irgendwie gewinnt. Aber auch dann muss man sich mal von dem Gedanken freimachen, dass danach irgendwie alles toll wäre. Im Gegenteil, diese Kultur, die da jetzt auch bei der Pressekonferenz zum Vorschein kam, die lässt ja insofern tief blicken, als dass man sich auch über die Saison hinaus, egal in welcher Liga Borussia spielt, sowas von krasse Sorgen machen muss. Also ich mache die mir jedenfalls. Und das wird halt durch so einen Auftritt verstärkt, wenn man ehrlich ist, durch jeden einzelnen Auftritt von Roland Wirkus in seinen, was sind jetzt 4 Wochen als Sportdirektor. Das klingt hart, ist aber für mich die Realität.
Ich mache mir auch Sorgen. Also ich kann ja nur zustimmen. Also beziehungsweise ich mache mir dadurch noch mehr Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass das Ganze intern komplett anders gesehen wird, als es viele, sagen wir mal, direkte und nahe Beobachter des Vereins tun, die jetzt nicht dafür bekannt sind, einfach nur auf den Tisch zu hauen und total unfair und unsachlich, unkritisch Kritik zu äußern oder irgendeinen Diskussionspunkt aufzubringen, sondern es geht hier vielen wirklich um Borussia. Was heißt vielen? Ich denke, es geht jedem um Borussia. Und mein Gefühl ist auch, was du auch gerade gesagt hast, wenn das so weitergeht in der Konstellation, und da geht es noch nicht mal um den Trainer, um den Co-Trainer oder sonst wen, sondern in der Konstellation, wie gerade der Verein aufgestellt ist, dann wird es früher oder später es wird keinen lauten Knall geben, wahrscheinlich wird es so einen siechenden, langsamen Tod geben. Wenn sich da nichts ändert, dann wird es irgendwann mit der zweiten Bundesliga enden, dann wird es wie auf Schalke laufen, wie bei Bremen laufen, wie beim HSV laufen. Wenn man diese Zeichen nicht erkennt, und das ist ganz klar an die internen Personen gerichtet, an Rolf Königs, an meinetwegen auch an Schippers, an wen auch immer, der da Entscheidungen findet und trifft, der muss es doch einfach klar sein, dass es so in dieser ganzen Zusammensetzung nicht optimal läuft. Also irgendeiner muss denen das doch mal sagen und erklären. Man kann ja Betriebsblindheit dann auch unterstellen in gewisser Form. Aber es muss doch irgendein muss es doch geben, der da irgendeinen Anschluss gibt. Meinetwegen auch das Fanprojekt. Irgendwer von extern, der sagt, hey Leute, da ist doch gerade irgendetwas nicht in Ordnung. Und da habe ich gerade halt meine Zweifel, und das ist dann halt früher oder später so oder so. Leider Gottes, also ich habe gar keine Hoffnung mehr, ehrlich gesagt, also dass es dann anders endet als in der zweiten Liga.
Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die, wie du sagst, sachliche, faire Kritik äußern, immer wieder. Aber intern wird ja gar nichts offensichtlich in die richtigen Wege geleitet.
Also ne, auch nochmal vielleicht nur von meiner Seite nochmal ganz kurz der Punkt. Also ich würde halt auch immer sagen, was würde ich mir wünschen? Ne? Was würde ich mir wünschen? Wie müsste Borussia reagieren? Borussia müsste jetzt so reagieren, dass man ganz klar zu verstehen gibt, uns ist die Situation bewusst. So, wir tun jetzt alles dafür, dass wir dieses Damoklesschwert zweite Liga so schnell wie möglich abgehakt bekommen, damit wir uns auf die Planung der nächsten Saison konzentrieren können. Das ist das, was ich von dieser Mannschaft und von diesem Verein aktuell erwarte. So, das Problem ist halt aber eben halt, dass die Art und Weise, wie gerade die Außendarstellung dieses Vereins ist, es eben halt genau in die falsche Richtung geht. Eben halt genau, dass man das Gefühl hat, so nach dem Motto, wenn wir in der ersten Liga bleiben, dann liegt das eher nur an der Unfähigkeit der anderen Mannschaften und nicht an der an den Leistungen, die wir gerade dafür aufwenden, eben halt in der Liga zu bleiben. Ne? Also wir haben hier einen Sportdirektor, der gerade mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet wurde, der angeblich ja der beste Mann ist, den man auf dem Markt bekommen konnte.
Und wenn man sich diese Aussagen einfach nochmal vor Augen führt, dann wird einem ja bewusst, wie krass diese Situation jetzt ist, schon nach den paar Wochen, in denen wir jetzt gerade aktiv mit dem Kollegen halt arbeiten. So, und dass man da in so einer Pressekonferenz sich so schnell nicht mehr im Griff hat bei Journalisten, das war das, was du ja, Kevin, eben nochmal angesprochen hattest. Wir reden hier ja auch über eine Pressekonferenz, die ja wieder angefangen hat. Da fühlt man sich ja, da denkt man ja, in welcher Realität sind wir jetzt hier, dass Herr Peintinger erstmal erklären kann, was er für ein Typ ist und was er gerne mag. Und am liebsten noch so nach dem Motto, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsgetränk sozusagen. Und hast du letzte Woche Let's Dance geguckt? So, das war ja das Niveau, auf dem wir ja erstmal gesprochen haben. So. Und dass trotzdem natürlich irgendwann mal eine etwas schwierigere Frage kommen würde, aber dann sofort so ausgegangen, so reagiert wird, das ist einfach, also das lässt so tief blicken über die aktuellen Zustände da, über das sehr, sehr, die viel zu hohe Reizbarkeit der handelnden Personen. Und das ist definitiv in jederlei Hinsicht besorgniserregend.
Also ich persönlich habe keine einzige wirklich unfaire, unsachliche Frage gehört.
Auch danach nicht, ja. Yeah.
Wir müssen auch den Gedanken mal weiterspinnen, was denn ist. Also ich hoffe jetzt nicht, dass wir verlieren am Samstag bei allem, was jetzt passiert ist heute. Aber was passiert bei einer weiteren Pressekonferenz, wo nochmal ähnlich kritische Fragen gestellt werden? Also wo ist dann das Ende der Fahnenstange? Also was passiert, also was ist dann... Was passiert denn dann? Also, umso länger ich darüber nachdenke, umso mehr denke ich, dass Roland Wirkus an dieser Position leider Gottes, und ich habe es eigentlich nicht erhofft, dass es so kommt, dass er da eigentlich an der falschen Position sitzt. Auch in seiner ganzen Didaktik, also so wie er, was für Worte er verwendet und wie er zum Publikum spricht, wirkt er eher wie immer noch der Nachwuchsdirektor, der mit seinen Jugendspielern spricht, die alle noch keine Erfahrung im Leben haben und die ja sowieso zu blöd sind, um irgendwas zu verstehen. Und deswegen erzählt Onkel Rollo, ich habe jetzt mal einen Verweis von unseren Kollegen genommen, und erzählt euch jetzt mal, wie es funktioniert. Und das hat er auch gegenüber Kramer ja gemacht, das ist ja gerade auch rausgekommen. Und das ist irgendwie der komplett falsche Ansatz. Also das darf gar nicht sein. Und ich weiß halt nicht, wo das halt enden soll bei weiteren Krisenmomenten.
Da gibt es auch noch ein ganz gutes Beispiel, wo hinten raus der Kollege Carsten Kellermann, genau, Carsten Kellermann war es, von der Rheinischen Post nach den Zweitliga-Verträgen gefragt hat. Eine Frage, die ja wirklich auf der Hand liegt aktuell, in der Phase, in der wir alle sind. Da lässt die Antwort tief blicken.
Also inzwischen weiß ich, dass alle Spielerverträge für die zweite Liga sind. Carsten, kann ich dich beruhigen? Die zweite Sache, ich plane für die erste Liga. Das ist unser Ziel.
Also what the hell? 10 Sekunden des Wahnsinns. Erstmal noch dieses patzige, ja, Carsten kann sich beruhigen, so nach dem Motto. Und dann hinten raus auch noch so sagen, ja, wir planen für die erste Liga, das ist unser Ziel. Ja, was denn auch sonst, verdammt nochmal? Aber es ist doch einfach eine ganz berechtigte Frage in der aktuellen Situation. Es ist eine totale Überforderung auf diesem Posten und noch dazu kommt, dass Borussia Mönchengladbach jetzt von ihm übernommen wird in einer Zeit, noch mal dahingestellt sei, es ist die gleiche Amtsfülle wie Max Eberl, in der er erst über Jahre hineingewachsen ist. So. Und dann in einer Situation, in der Borussia seit 10 Jahren nicht war. Also ich meine, die Chuzpe musst du als Verein erstmal haben, das so zu installieren. Das haben wir hier schon oft genug kritisiert. Und die Chuzpe musst du aber auch als Roland Wirkus haben, in der aktuellen Situation so zu agieren, wie er das heute gemacht hat. Also man fragt sich, wie Jonas schon berechtigterweise anspricht, man fragt sich, was soll denn noch kommen? Was ist denn, wenn wir jetzt die nächsten 2 Spiele auch noch verlieren? Und dann irgendwie Adi Hütter wirklich entlassen wird und dann die Nachfragen nach Trainerkandidaten kommen. Also was passiert dann da?
Also erstmal frage ich mich, wann Carsten seinen Baldrian-Tee dann trinkt, um nochmal mehr runterzukommen. Weil, also bei allem Respekt, also so wie ich ihn halt wahrgenommen habe bisher immer, und ich verfolge ja Borussia seit Kano, wie lange ich das, seit Jahrzehnten, der ist nun alles andere als bekannt dafür, irgendwie unsachlich aus der Haut zu fahren. Das ist genau das Gegenteil, so nur ganz ruhiger Gegenpol gewesen.
Und das ist ja eine sachlich faire Frage gewesen, genau.
Genau, es war eine sachliche Frage, die, wie du gesagt hast, total berechtigt war. Ich wüsste nicht, wieso man dann derart aus der Haut fahren, also es ist schon aus der Haut fahren muss, nach dem Motto, was ist das denn für eine dumme Frage? Wie kann man das denn stellen? Also ich verstehe das halt wirklich überhaupt nicht.
Aber jetzt, also da vielleicht nur ein Punkt, den haben wir ja nie aktiv angesprochen, aber bisher, weil, um ehrlich zu sein, das lässt man ja erstmal, will man, also auch da wieder, ne? Wir alle hier in dieser Runde und auch alle drumherum haben ja ein Interesse, dass wir mit Borussia einen tollen Verein haben, auf den wir stolz sind, wo wir gerne ins Stadion gehen, wo wir eine Mannschaft anfeuern. Die Mannschaft kann auch gerne gegen den Abstieg spielen, da habe ich auch gar kein großes Problem mit, aber ich will eine Mannschaft da haben und ich will einen Verein haben, auf den ich stolz bin. So, jetzt, wenn man sich einfach mal anguckt, ich habe, als damals die Entscheidung Richtung Roland Wirkus kam, von mehreren Quellen, mehrere Aussagen gehört, so nach dem Motto, die all das bestätigen, was wir jetzt gerade auf der Pressekonferenz erlebt haben. Nämlich sehr schnell reizbar, hat sich nicht unter Kontrolle, viel zu schnell emotional, keine sachliche Diskussion etc. So, wir reden jetzt hier über nicht mal 4 Wochen. So, und das kommt schon voll und ganz zutage. So, der Mann ist wie viele Jahrzehnte jetzt im Verein? Was war's? 31 Jahre? Ja, 31 Jahre im Verein. So, also das heißt, jeder wusste das. Und wenn man sich dann wieder zu Augen führt, wie er dann vorgestellt wurde als der beste Mann, den wir dafür haben können, in einer Situation, wo wir wissen, dass wir gegen den Abstieg spielen, nehmen wir jemanden in so eine Rolle rein, der wahrscheinlich bei der ersten Situation, wo Druck auf dem Kessel ist, schon sich so verhält in der Öffentlichkeit als Bundesligist vor Journalisten, die wahrscheinlich jetzt irgendwann mal anfangen, auch mal dann doch mal vielleicht eine böse Frage zu stellen. Also ich finde das einfach nur, also ja, ich weiß da schon gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll.
Ehrlich gesagt reiht es sich ja auch ein in permanentes Schönreden, was natürlich auch so ein Syndrom ist bei Borussia in der gegenwärtigen Lage. Ich meine, nochmal, 9 Spiele noch und steht das Wasser bis zum Hals und gegen Hertha ist der Druck sowas von maximal und wir alle wissen, wie es häufig dann läuft, dann verkrampfst du noch mehr. So, jetzt haben wir dann den Cheftrainer nicht auf der Bank. Jetzt gibt's da sicherlich auch 2 Szenarien. Entweder denkt sich die Truppe, yo, mal ein paar Tage ohne den Chef, das tut uns vielleicht ganz gut, oder man spielt weiter ekligen Mist und dann bringt es Wirkus wahrscheinlich nicht fertig, Adi Hütter, der dann immer noch in Quarantäne ist, zu entlassen. Sind 2 realistische Szenarien, wie ich finde, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber über dieses permanente Schöderin können wir vielleicht jetzt auch nochmal sprechen. Habt ihr denn das Gefühl, dass Borussia, dass Roland Wirkus den Ernst der Lage erkannt hat? Also kann man so krass konträr nach außen, also kann man so anders nach außen kommunizieren, wie es man intern tut, was wir jetzt nicht wissen? Oder glaubt ihr, man agiert da so ein bisschen so, wie ich es im Dezember noch fälschlicherweise gemacht habe, nach dem Motto Augen zu und durch, man wird schon irgendwie diese 37 Punkte holen und dann macht man den großen Cut?
Also vielleicht nur von meiner Seite, also es gibt natürlich jetzt mal kommunikativ sich versuchen, die andere Sicht da einzunehmen. Wer weiß, vielleicht hat er auch ein Meisterwerk gerade geliefert, weil er hat auf jeden Fall den Druck von der Mannschaft genommen. Also ich glaube, die Aussage kann man mit dieser Pressekonferenz auf jeden Fall treffen. Das, was Uli Hoeneß immer gerne gemacht hat als Beispiel, mit einer etwas ausfallenden PK, wenn der Druck oder Mourinho etc., die halt immer gerne den Druck von der Mannschaft genommen haben. Also ich glaube, die Mannschaft kann sich auf jeden Fall sehr gut jetzt gerade auf Hertha vorbereiten. Aber eben halt, weil wir uns jetzt alle gerade an jemand ganz anderem festhalten.
Was gegen das Szenario spricht, was du gerade aufgebracht hast, ist leider, dass er ja gesagt hat, dass er die Mannschaft in die Pflicht nehmen möchte.
Ich weiß, ich will's mir ja nur gut reden. Ich will mir ja nur hoffen, einen Strohhalm, den versuche ich gerade zu finden.
Wobei natürlich so diese Sätze, dieses Mannschaft in die Pflicht nehmen, es gab ja noch einige fußballspezifische Klassiker, sage ich jetzt mal, die da jetzt auch im Rahmen dieser Pressekonferenz gefallen sind und die auch wahrscheinlich jeder andere Akteur in der Rolle dann auch immer wieder sucht und findet, diese Aussagen. Trotzdem glaube ich, dass man, wie Boris auch schon sagt, vielleicht darin die einzige Hoffnung sehen kann in der gegenwärtigen Lage, denn dass es irgendwie ein reinigendes Gewitter im Verein gegeben hat, was dann auch irgendwie die Kramer-Aussagen, ich sag mal, gutiert hat, das was da ein Publikum gefunden ist, das ist ja nach heute abgeräumt, also das scheint nicht so zu sein. Und als Mannschaft, als Chris Kramer, als Florian Neuhaus etc. pp., ja, ich sag mal so, wenn du jetzt charakterlich nicht stark wärst oder keine große intrinsische Motivation hast, dann könntest du dich jetzt relativ leicht verstecken, ne? Also kann man auch so sehen. Das ist natürlich dann die Gefahr. Zum Thema Schönreden würde ich jetzt noch einen Ton einspielen. Ich finde, der lässt auch tief blicken, weil da zeigt sich, dass die Situation irgendwie gar nicht so richtig faktenbasiert aktuell dargestellt wird vom Verein.
Stabilität, ne? Das ist ja das, was ihr immer alle fragt. Stabilität, defensive Stabilität hat auch was mit personeller Stabilität zu tun. Und wenn ihr guckt, dass wir in der gesamten Saison nie personell stabil waren, weil immer irgendwo einer ausgefallen ist. Und Abläufe, das ist immens wichtig, die werden trainiert und wenn dann letztendlich immer wieder Jungs ausfallen, dann ist das auch schwierig. Das muss man auch mal ganz klar sagen in so einer Phase. Ja, und deswegen sage ich, wir hatten eine stabile Phase von dem Spiel Arminia Bielefeld Heimspiel, könnt ihr euch dann erinnern, bis zum Spiel, glaube ich, Leipzig war es, wo wir dann 4-1 verloren haben. In der Phase haben wir ganze 5 Gegentore kassiert, aber wenn ihr da schaut, das war die stabilste personelle Situation. Na, und da kann man dann auch sehen, dass man eine Stabilität erwirken kann, wenn personelle Stabilität vorhanden ist.
Ich werde jetzt mal eben noch mal kurz zusammenrechnen, wie viele Spiele und wie viele Gegentore das waren. Also angeblich waren es ja nach dem Heimspiel Bielefeld bis zum 4-1 in Leipzig nur 5 Gegentore. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hat er gesagt.
Das stimmt. Das stimmt insofern nicht, weil es waren 3, 4, 5 bis zum Spiel gegen Fürth. So wird das verwechselt haben. Es ist natürlich blöd, weil es kommt jetzt so rüber, als hat man die Niederlagen in Köln und gegen Freiburg, also die 10 Gegentore in den 2 Spielen vor Leipzig, komplett vergessen. Und ich meine, wir befinden uns ja gerade nicht in der ersten großen Krise. Und Wirkus hat auch nochmal das 6-0 in Dortmund, das hat er auch nochmal im Rahmen der Pressekonferenz heute in den Mund genommen. Und wie toll das doch war, dass man dann aus dem 0-2 gegen Wolfsburg noch zurückgekommen ist. Ich bitte euch, man kann nicht in dieser Situation mit diesem Kader, mit diesen Ambitionen, wir haben vor einem Jahr Champions League Achtelfinale gegen Manchester City gespielt. Es verbietet sich, auch nach außen, sage ich ganz ehrlich, es verbietet sich da irgendwas Positives zu suchen in der gegenwärtigen Lage.
Also man muss sich ja wirklich das mal angucken. Ne? Wir haben ja einen Sportdirektor eines Bundesligisten, der kurz vor Saisonende, wo der Verein in absoluter Abstiegsnot ist, fängt der Sportdirektor an, das Fass aufzumachen, dass es an einer Verletzungsmisere oder an Ausfällen liegen würde. Was stimmt? Wir hatten eine unfassbar schlechte Saisonvorbereitung im Sommer. Ja, Punkt. Hundertprozentig. Und wir alle haben im Sommer schon gesagt, das sind ganz schwierige Voraussetzungen für Borussia Mönchengladbach in dieser Saison. Seitdem haben wir keine Verletzungsmisere. Also sorry, jeder, der weiß, womit wir unter Marco Rose klarkommen mussten, was wir auch vorher teilweise manchmal schon für Situationen hatten, der weiß, was wirkliche Verletzungsmisere bedeutet. So, wir haben sicherlich einige Ausfälle gehabt, aber darauf jetzt zu versuchen, das Thema defensive Stabilität zu schieben, dass die nicht gegeben ist, sorry, das ist einfach nur billig, das ist lächerlich, das ist unter der Würde eines Sportdirektors, eines Bundesligisten. So kannst du argumentieren, wenn du bei einem Verbandsligisten bist, aber nicht in der Bundesliga. Das verbittet sich bei einer Innenverteidigung, die mit Nationalspielern gespickt ist, bei einem Torwart, der Nationalspieler ist, bei einem defensiven Mittelfeld, was jungen Nationalspieler bzw. Nationalspieler betrifft. Also sorry, das gibt es einfach nicht. Das kann nicht wahr sein.
Also ich sehe den Punkt, den kann er bringen, aber er ist definitiv zum falschen Zeitpunkt gekommen. Also wenn man ihn so bringt, dann muss auch ein bisschen mehr Substanz hinterstecken. Also, da, wie du es gesagt hast, mit der Vorbereitung war es ein bisschen schwieriger. Da hatten wir auch immer wieder Pech mit ganz vielen Ausfällen, vor allem in der Offensive. Ich glaube, da waren teilweise dann Player, Thuram, quasi unser ganzes Offensiv-Arsenal war halt weg. Und auch defensiv, klar, da hatte Leiner, glaube ich, den Knöchelbruch gut doof gelaufen. Aber wenn man das alles mal positiv dreht, und das wurde ja auch ganz lange gemacht, da hat man immer den Luca Netz hervorgehoben, den Joey Skelly hervorgehoben, man hat den Jordan Bayer hervorgehoben. Wir haben ja so gute junge Spieler, die in die Bresche springen können. Auch den Manu Kone kann man in diesem Zusammenhang mal nennen. Und jetzt das so umzuspinnen und zu sagen, hey, das sind so große Probleme, weil uns immer wieder Spieler fehlen, also wie Benzebaini, wie Zakaria wurde jetzt abgegeben, wir haben Friedrich geholt, Friedrich ist krank, Leiner hat sich jetzt wieder irgendwie erkältet und es kommen halt immer wieder so personelle Schaden mit rein. Klar, kann ich verstehen, aber wir haben halt so eine gute Breite im Kader, die auch immer wieder hochgelobt wurde, und dann jetzt zu diesem späten Zeitpunkt mit dieser Aussage zu kommen, also es ist wirklich eine Bankrotterklärung für diesen Kader. Also wenn er das wirklich so äußert, dann sagt er nichts weiter, als dass es mit diesen Spielern in dieser Konstellation und diesen Bedingungen nicht besser zu gehen scheint. Also wenn das Problem ist, dann hätte man vielleicht was machen sollen, das sagst du richtig. Andererseits frage ich mich, ist dann Hütter komplett machtlos? Hätte man jetzt irgendwen hinstellen können? Hätte das jeder jetzt so hinbekommen? Also da wird mir zu sehr dann die Verantwortung vom Trainer genommen, weil ich erwarte dann schon, und das wurde auch lange von euch hier immer wieder im Podcast thematisiert, dann erwarte ich aber doch ein bisschen mehr. Also wenn man dann wirklich erkennt, hey, das klappt so personell nicht und es ist problematisch, wir kriegen nichts zusammengespielt, ja, dann, wie der Peitinger das dann in der Pressekonferenz gesagt hat, dann kann man doch nicht weiterhin offensiv attraktiv denken und in diese Linie gehen, ja, wir wollen ja viele Tore schießen, wenn man doch weiß, ey, wir sind defensiv, sowas von schlecht, unter diesen Voraussetzungen können wir das nicht machen, dann genau das Gegenteil machen von dem, was gerade Virkus gesagt hat. Also also entweder ist dann Virkus der komplette Vollidiot, der dann irgendwie das nicht versteht, was da gerade Phase ist, oder das Trainerteam ist komplett inkompetent und weiß nicht, was da Phase ist. Also irgendetwas stimmt doch wieder in der ganzen Komposition dieser ganzen Aussagen wieder nicht, weil halt dieser Spin gemacht wurde von Chance für die jungen Spieler, und jetzt ist es aber das Problem, also dass eben diese jungen Spieler reinkommen. Und das ärgert mich halt echt maßlos, weil es ist halt für mich keine ordentlich begründete Erklärung, wie es Boris auch gesagt hat. Es ist für mich die falsche Aussage zum falschen Zeitpunkt.
Ganz genau. Und vor allen Dingen frage ich mich auch anhand solcher Aussagen, was ist denn jetzt überhaupt der Borussia-Weg? Also Armin Peintinger, du hast es gerade angesprochen, ist jetzt ein Ton, den wir jetzt gar nicht abgedrückt haben, aber der auch tief blicken ließ von, ich glaube, Beginn der PK, wo er tatsächlich sagte, sinngemäß, also das, was hängen blieb, war, ja, wir konzentrieren uns, wir fokussieren uns weiter auf die Offensive und wir wissen, dass es defensiv nicht so gut läuft, aber ich entnehme dem jetzt kein Funken Hoffnung, dass man da irgendwie in dieser Saison noch auf Besserung setzen kann, sodass ich am Ende glaube, wir müssen es wirklich, so blöd es klingt, über irgendwie 3-2-Siege hier wuppen und die Klasse halten, weil ansonsten scheint es ja nicht möglich zu sein und man wirft ja die Flinte ins Korn. Erst recht, wenn man jetzt schon wieder die Verletzungsproblematik dafür anführt. Du sagst das kannst du nach dem 5. Spieltag machen, aber nicht jetzt. Das ist wirklich billig. Und da fühle ich mich auch als Fan verarscht.
Ja, und also muss ich auch nochmal überlegen, diese ganze Situation von dieser, also wie der Trainer das, also wie der Peintinger das in dem Moment eigentlich dargestellt hat. Wirklich so nach dem Motto, ja, klar, wir haben was mit der, wir haben Defensive trainiert, aber eigentlich war ja der Fokus auf der Offensive. So, parallel in einer Woche, in der Borussia Mönchengladbach im internationalen Fußball berühmt wurde für die 7er Abwehrkette auf der Torlinie. Also wir zeigen jede Woche, dass diese Mannschaft kein Defensivverbund hat, kein defensives taktisches Verständnis hat. Und wie gesagt, das sind alles Spieler, die beweisen, dass sie in Konstrukten schon sehr, sehr lange sehr, sehr erfolgreich gearbeitet haben in diesem Bereich und sehr, sehr lange eine sehr gute Defensive schon hinbekommen haben. So, das heißt, wo liegt denn der Fehler da gerade? Der kann ja nur in der im Training liegen, in der Zusammenstellung der Truppe etc. Und das ist nun mal die Aufgabe des Trainerteams. So, und da jetzt eben halt, wie gesagt, diese ganzen Rauchbomben aufzumachen und dann wiederum auch solche Aussagen von wegen, nee, wir gucken uns eigentlich eher die Offensive an, das ist einfach nur eine Bankrotterklärung.
Ja, das ist der Status von Borussia jetzt im März 2022. Trotzdem, vielleicht um die Folge jetzt nicht zu fatalistisch zu beenden. Jonas, als jemand, der ins Stadion geht, gibt es irgendwas, was dir Hoffnung macht? Wie wirst du im Stadion agieren? Glaubst du, dass die 90 Minuten dann trotzdem dazu führen, dass man dann natürlich bedingungslos hinter der Truppe steht? Das glaube ich nämlich schon. Und auch ich werde hier in Berlin wieder irgendwo hängen und wieder mal hoffen, wie ich es jedes Mal tue, dass das Spiel gut ausgeht und das Ganze drumherum für die 90 Minuten auf jeden Fall ausblenden. Aber wie gehst du es an?
Also zunächst hoffe ich mal, oder erst einmal, weil nach den letzten Spielen, wo ich immer im Stadion war, dass bitte wieder die ins Stadion zurückkommen, die Borussia sehr lange die Stange gehalten haben, weil ich nicht das Gefühl habe, dass derzeit viele ins Stadion kommen, die halt schon sehr lange mitgelitten haben und auch die Zeiten mit zweiter Liga und Abstiegskampf kennen, sondern es sind halt viele, die gerade die Chance ergreifen, hey, da sind gerade Tickets da, kommen wir mal und schauen uns das an. Also das ist mein Eindruck, den ich in den ganzen vergangenen Spielen immer hatte, wenn ich im Stadion war, da sind nur, ich nenne sie mal in Anführungszeichen, Event-Fans. Darüber hinaus dann entwickelt sich auch kaum eine wirkliche Stimmung, sofern nicht die Mannschaft mitmacht. Also wenn die Mannschaft da wirklich auf dem Platz alles gibt und ich das Gefühl habe, da geht es jetzt wirklich um den Verein, die wollen gewinnen, egal was drumherum passiert, natürlich bin ich dann voll dahinter. Aber wenn ich will bitte nicht nochmal so etwas erleben wie das 0-6 gegen Freiburg, weil also das war wirklich absolut, ich habe glaube ich noch nie so ein Spiel erlebt live und so einen Tiefpunkt will ich zum Beispiel auch nicht mehr erleben, also will ich auf gar keinen Fall mehr erleben. Ja, also im Endeffekt, ich werde jubeln entsprechend dem, was auf dem Platz passiert.
Ja, ich denke, so werden wir es alle handhaben. Natürlich halten wir jetzt Borussia die Stange, auch trotz so einer Pressekonferenz. Aber es fällt halt schwer, also mir fällt es persönlich schwer, noch irgendwie so etwas aktuell wie Zusammenhalt zu kreieren überhaupt. Also eigentlich gebe ich mir schon Mühe, dass ich dann auch irgendwie immer noch betone, hier, es geht jetzt einfach mal um die Ist-Situation, um den Abstieg jetzt zu verhindern. Aber ganz ehrlich, man macht es einem echt nicht leicht.
Das stimmt. Also es ist echt nicht einfach. Also ich gehe ins Stadion, um wirklich dieses Erlebnis zu haben. Also wirklich ein Fan von Borussia bin, logischerweise. Und ich möchte da etwas anfeuern, wo ich komplett hinterstehe. Das wurde auch gerade eben schon mal von Boris erwähnt. Also ich möchte auch dahinter stehen, was die Mannschaft macht, was der Verein macht, womit ich mich halt 100% identifizieren kann. Und das, was ich jetzt gerade eben noch gesagt habe, das ist natürlich so eine andere Ebene. Ne? Ich bin, da sehe ich mich eher so als der normale Fan, aber natürlich schwingt auch immer alles das mit, was drüber schwebt, nämlich das, was intern im Verein passiert, dass die Querelen nach dem Spiel, vor dem Spiel, wie auch immer. Aber so platt dieser Spruch dann auch klingt, aber es zählt halt auf dem Platz. Und wenn auf dem Platz dann die Mannschaft alles gibt, dann ist es, sagen wir mal, ausgeklammert, was drumherum passiert. Und dann können wir uns gerne dann in weiteren Podcasts oder ihr euch in weiteren Podcasts wieder darüber ärgern, was Virkus auf der Pressekonferenz gesagt hat, solange diese Mannschaft auf dem Platz funktioniert. Der Rest ist mir dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt Schnuppe, auch wenn ich dann die Befürchtung habe, dass es trotzdem irgendwann schief gehen wird. Aber ich möchte eine funktionierende Mannschaft sehen.
Aktuell ist es ja so, die Mannschaft liefert nicht. Also da sieht man kein Aufbäumen in gewissen Situationen und dann auch noch das Drumherum liefert auch nicht sozusagen. Und ganz ehrlich, es ist ja schon so, wenn Borussia samstagsabends in Stuttgart verliert, dann ist der Abend für mich durch, dann habe ich ein scheiß Wochenende generell, jetzt ist die ganze Woche irgendwie, schlaf ich schlecht gefühlt oder schlecht her, weil man natürlich immer auch an diesen nächsten Samstag denkt. Jetzt kommt diese eigentlich obligatorische Pressekonferenz daher und auch das macht mich schon wieder komplett kirre und holt mich hier aus dem normalen Alltag raus. Also Borussia hat es wirklich geschafft, dass man eigentlich 24/7 sich nur noch Sorgen macht um diesen Gesamtverein und das ist fatal.
Also ich bin an diesem Punkt, wo ich auch nicht mehr weiß, also mit allen Themen drumherum, die man mit Corona und Ukraine und so weiter, ne, das macht einen schon fertig und dann hast du Borussia und denkst, das ist der sichere Hafen, da kannst du hin und dann guckst du dir ein Spiel an und freust dich, trinkst ein Bier, isst eine Bratwurst, ist es leider auch nicht. Dann bist du froh, ja komm, vielleicht ist eine Pressekonferenz, wie du es gerade gesagt hast, ey, die holt uns jetzt alle ab. Wir kämpfen, wir gehen auf ein Ziel, wir wollen dieses Spiel am Samstagabend gewinnen. Und da muss man feststellen, dass so ein Interview von Martin Stranzl dann einen mehr abholt als die wichtigste Sportfunktionärsperson bei Borussia. Also an dem Punkt sind wir gerade.
Ja, also ich muss auch sagen, ich sehne wieder die Situation herbei, wo mich Pressekonferenzen von Borussia Mönchengladbach so 0,0 tangiert haben. Das waren, um ehrlich zu sein, die letzten 10 Jahre eigentlich immer der Fall. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich mir das letzte Mal, also ich kann mich da gar nicht dran erinnern. So, wie gesagt, vielleicht von meiner Seite nur als letzter Punkt, also erstmal hundertprozentig, ne? Die Liebe zu Borussia geht über alles so. Und ich habe schon auf dem Bökelberg ein 2:8 gegen Leverkusen erlebt ganz viele andere traurige Momente. Und dafür aber auch die wunderschönsten Momente, also an die ich mich mein Leben lang erinnern werde. So, und das wird ja immer da sein. So, das, was mich ja einfach nur gerade enorm beunruhigt, ist einfach, dass wir uns, glaube ich, schon sehr krass in den letzten 10 Jahren in die Tasche gelügt haben, in der Art und Weise, dass wir der Meinung waren, dass dieser Verein mittlerweile sehr, sehr stabil und sehr, sehr robust aufgestellt ist und sehr, sehr breit aufgestellt ist. Und wer sich an unseren Podcast nach der Eberl-PK erinnert hat, da war die Frage, die Frage wird sich jetzt stellen in den nächsten 6 Monaten, ob Max Eberl der Outlier war, der diesen Verein größer gemacht hat als das, was er eigentlich ist. Oder eben halt, ob am Ende Max Eberl in einem so stabilen Umfeld eine erwartbare Entwicklung vor sich nehmen konnte, die den Verein so groß macht, dass es unerheblich ist, welche Personen darin noch agieren. Und ich glaube, da muss es einfach sehr, sehr bewusst sein, da ist die Angst mittlerweile extrem groß, dass es leider das Erste war.
Ja, und extrem viel Eigenverschulden ist da mittlerweile auch an der ganzen Kiste drin. Ne? Und das ist das, was irgendwie nervt, wenn es immer auf Corona abgewälzt wird oder so. Ich meine, es gibt auch Vereine wie der SC Freiburg, die gefühlt gar keine, also die auch Nachteile verspüren, die aber trotzdem irgendwie aus einer Position der Stärke auch immer noch agieren. Und das ist halt echt kein Automatismus, jetzt einfach so abzusterben wie Borussia in den letzten 1,5 Jahren. Gut, Jonas Boris, ich würde sagen, damit hätten wir es für heute. Wir hoffen trotzdem, das Prinzip der Hoffnung greift auch bei uns und wir hoffen auf einen Sieg gegen Hertha BSC. Das wäre wirklich unglaublich wichtig. Wir legen trotzdem weiter den Finger in die Wunde und hoffen da auf vielleicht die ein oder andere Anpassung auf dem Borussia-Weg seitens des Vereins. Also danke euch und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein und wir melden uns dann in ein paar Tagen schon wieder. Tschüss.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.